Okay, schön wieder mal bei euch zu sein. Ich glaube, es war im Januar das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne. Ich möchte mit euch in das erste Kapitel vom Jakobusbrief schauen. Und wenn ich eine Überschrift über den ganzen Jakobus finden sollte, dann würde ich wahrscheinlich das Thema oder die Überschrift wählen: Lebe das, was du glaubst. Das ist das vorherrschende Thema im Jakobusbrief. Der Jakobus fordert uns heraus und sagt dann, was nützt dir der ganze Glaube, von dem du immer redest, wenn er nicht im Alltag sich zeigt. Der Paulus, der legt in der Regel mehr Wert auf den rechten Glauben, bevor er zum Praktischen kommt, und der Jakobus fällt gleich mit der Praxis, sozusagen mit der Tür ins Haus. Er legt gleich mit der Praxis los. Jakobus war der Halbbruder von Jesus und er stellt sich in Jakobus Kapitel 1 so vor: Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er hätte ja sagen können, ich bin der Halbbruder von Jesus und ich habe mit ihm früher sogar im Sandkasten gespielt. Stellt euch vor, aber das macht er nicht. Er sagt, ich bin ein Sklave Gottes und ein Sklave des Herrn Jesus Christus. Des Herrn, mit dem ich wirklich im Sandkasten gespielt habe, aber an den ich lange Zeit überhaupt nicht geglaubt habe. Und jetzt gehört mein Leben ihm. Und nach dieser kurzen Vorstellung kommt der Jakobus sofort zum Thema und sein Thema lautet: Dein Glaube muss sich im Alltag bewähren. Und viele meinen, der Jakobusbrief, das wäre einfach so ein Sammelsurium von Sachen, die ihm untergekommen sind und die er dann einfach eingepackt hat in seinem Brief, ohne Zusammenhänge. Aber ich glaube, das ist nicht so. Er spricht von Prüfungen, er spricht vom Reden, er spricht von Gebet, aber es hat schon irgendwie einen Plan, auch bei Jakobus. Vielleicht einen kurzen Überblick. Ich habe es ja fast vermutet, dass das... Ich habe die PowerPoint irgendwann einmal auf einer Jugendfreizeit gehalten. Okay, dann muss ich es so machen. Also dein Glaube soll sich bewahren. In Kapitel 1 sehen wir das. Er soll sich bewahren in deinen Prüfungen. Wie uns der Glaube hilft, wenn wir geprüft werden. In Kapitel 2 sehen wir, dein Glaube soll sich bewähren in deinen Werken. Der Glaube nützt nichts, wenn er sich nicht in den Werken zeigt. In den Werken muss er sich bestätigen. In Kapitel 3 sehen wir, dein Glaube soll sich bewähren in deinem Reden. Und das Hauptproblem von uns, oder ein Hauptproblem von uns Menschen, ist unser Reden, und zwar unser negatives Reden. Und in Kapitel 4 sehen wir dann, dein Glaube soll sich bewähren, und jetzt geht er zur Wurzel von diesem falschen Reden, in deinem Herzen. Und das Kernproblem hinter unserem Reden ist das, was unsere Zunge bewegt, und es ist unser Stolz, unser Hochmut, Eigensinn, Unabhängigkeit. Und in Kapitel 5 geht es dann ums Ausharren. Dein Glaube soll sich bewähren im Ausharren. Und da schließt sich der Kreis wieder zu Kapitel 1. Das sind jetzt kurz umrissen einige Hauptthemen, die wir im Jakobusbrief finden. Und auf das erste Thema, das der Jakobus behandelt, möchte ich jetzt in dieser Predigt kurz eingehen. Wie dein Glaube sich bewähren kann in Prüfungen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 12. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen in ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Der Jakobus spricht von Anfechtungen, Prüfungen. Um welche Prüfungen geht es da? Was könnten andere Worte sein für Prüfung? Wenn ich vom griechischen Wort ausgehe, dann ist damit gemeint Stress. Alles, was mir in meinem Leben Druck ausübt, was mich zu Stress führt. Versuchungen, Schwierigkeiten, Nöte. Und in Vers 2 heißt es dann, es sind Anfechtungen von mancherlei Art. Also diese Prüfungen können ganz vielfältig sein. Vielleicht ist es eine plötzliche Krankheit wie bei der Erika. Vielleicht schaffst du die Schule nicht und weißt nicht, wie es dann weitergehen soll. Vielleicht bist du schon über 30 und hast immer noch keinen Lebenspartner in Aussicht. Vielleicht bist du frisch verheiratet und irgendwann stellt sich jetzt in deiner Ehe eine gewisse Ernüchterung ein. Vielleicht hier noch ein paar Beispiele geistlicher Art. Dein Glaube wird angefochten, wenn Gott deine Gebete nicht erhört. Der Paulus sagt, dreimal habe ich zum Herrn gebetet wegen diesem Dornstachel im Fleisch. Und er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Dein Glaube wird angefochten, wenn du wegen deines Glaubens ausgegrenzt wirst. Im 1. Johannesbrief sagt der Johannes, verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Dein Glaube wird angefochten, wenn du immer wieder in die gleiche Sünde fällst. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, sagt Paulus, das übe ich aus. Und das zerreißt mich fast innerlich. Dein Glaube wird angefochten, wenn andere Christen dich enttäuschen. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, alle haben mich verlassen. Demas, mein treuer Partner, der ist in die Welt gegangen. Dein Glaube wird angefochten, wenn es trotz deines Glaubens anderen scheinbar immer besser geht als dir. Das war das Problem von Asaf im Psalm 73. Er schaut seinen Nachbarn, er sagt, ich versuche meinen Glauben reinzuhalten und die feiern schon wieder Party. Und mir geht es so schlecht, obwohl ich mich so eng an Gott halte. Das sind Anfechtungen, die in unser Leben eindringen können. Wie sollen wir uns jetzt in solchen Prüfungen verhalten? Und der Jakobus überrascht uns, er sagt, achtet es für lauter Freude. Und der Jakobus, der redet hier nicht zu Masochisten, gell? Er sagt nicht, dass wir Schläge und Anfechtungen suchen sollen. Aber er sagt, achtet es für lauter Freude, wenn sie in euer Leben kommen. Und du denkst dir, ja, wie sollen mir all diese schrecklichen Dinge eine Freude sein? Das ist doch nicht normal, oder? Wenn ich schon Christ bin, dann soll es mir bitteschön wegen meines Glaubens doch besser gehen. Und wir werden im Prinzip ja laufend geprüft, der eine ist mehr, der andere weniger, der eine so, der andere auf andere Weise, aber dass uns dann der Begriff Freude in den Sinn kommt, das ist wahrscheinlich bei keinem von uns so der Fall. Aber scheinbar denkt Gott da irgendwie ein bisschen anders. Weil Gott gut ist, hat er mit diesen Schwierigkeiten in deinem Leben auch gute Absichten. Und jetzt sagst du trotzdem, wenn mir diese Widerlichkeiten passieren, dann fühle ich absolut keine Freude. Aber wenn du den Text anschaust, dann steht auch gar nicht, meine Brüder und meine Schwestern fühlt es als lauter Freude, fühlt es als Freude. Sagt ja nicht. Er sagt, achtet es für lauter Freude. Achten hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun, sondern mit deinen Gedanken. Gegen deine Gefühle kannst du erstmal überhaupt nichts tun, aber du kannst lernen und anfangen, anders zu denken. Und die Bibel sagt, du kannst lernen, deine Gedanken zu beherrschen und dann mit deinen beherrschten Gedanken allmählich deine Gefühle zu kontrollieren und zu korrigieren. Das griechische Wort, das hier für achten steht, das bedeutet oder kann genauso eingesetzt werden für führen, lenken und leiten. Oder eine bestimmte Richtung angeben. Vom Hauptwort her ist es ein Führer, ein Mensch in einer Führungsposition. Das heißt, wenn dein Leben überraschend Leid mit sich bringt oder eine Schwierigkeit kommt, dann verhalte dich wie ein Mensch in einer Führungsposition. Dann verhalte dich nicht wie ein Knecht, sondern wie einer, der das Sagen hat. Das erwartet Gott von uns, dass wir das lernen. Nicht wie einer, der sich jetzt von seinen Gefühlen niederdrücken lässt, sondern einer, der aufrecht steht und bestimmt und eine gewisse Richtung bestimmt. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein Lernprozess. Du wirst aufgerufen, in der Anfechtung nicht wie ein Hilfloser dazustehen oder wie einer, der vor der Prüfung wegläuft, sondern du darfst jetzt herrschen. Nicht über andere, aber über deine Umstände. Da sprechen zwei Freunde miteinander, das habe ich mal gelesen, gar nicht einmal in der christlichen Zeitschrift. Zwei Freunde sprechen miteinander und einer macht die Bemerkung, dass Schmerzen und Leiden ganz schön auf unser Leben abfärben. Und der andere antwortet, ja, aber ist es nicht großartig, dass wir selber die Farbe bestimmen können? Hell oder dunkel? Ein mattes Schwarz oder ein leuchtendes Gelb? Versuchungen können dich fertig machen, aber Versuchungen können dich auch stärker machen. Und wie wir damit umgehen, ist eine Sache unserer Perspektive und unserer Werte. Ich glaube, das sind wesentlich. Der Warren Wiersbe hat einmal geschrieben, unsere Werte bestimmen unsere Beurteilung. Wenn wir Komfort höher schätzen als Charakter, werden Prüfungen uns aufregen. Wenn wir das Materielle und Physische mehr schätzen als das Geistliche, werden wir Prüfungen nicht für Freude halten. Wenn wir nur für das gegenwärtige Leben und das Zukünftige vergessen, machen uns Prüfungen bitter, nicht besser. Angenommen, es kommt jetzt so eine Schwierigkeit, wo ich absolut keine Freude fühle, sondern vielleicht eher Zorn und Angst, wohin soll ich jetzt meine Gedanken lenken? Wenn es darum geht, mit Achten irgendwo meine Gedanken in eine bestimmte Richtung zu bringen. Es geht hier um eine Freude, die vom Geist Gottes gewirkt wird und muss mir die Frage stellen, wohin lenkt mich denn der Geist Gottes? Also wenn ich auf mein Leben schaue, ich habe versucht, ein bisschen auf mein eigenes Leben zu schauen und ich habe gemerkt, dass mein eigenes Leben meistens fast immer nur von günstigen Umständen begleitet wurde. Aber jetzt mit 64 merke ich seit ein paar Monaten, wo mehrere Baustellen auf einmal kommen, dann merke ich, dass mich die günstigen Umstände auch ganz schnell verlassen können. Und mein Glaube muss sich bewähren. Ist es ein Glaube an ein angenehmes Leben oder ist es ein Glaube an einen souveränen Gott, der aus allem etwas Gutes machen kann? Ich glaube, ihr habt die Ausstellung History gehabt, oder? Ja, genau. Ist ja ein Wortspiel, gell? History, his story. Geschichte ist seine Geschichte. Aber kannst du das persönlich auch für dich anwenden? Ist deine History auch seine History, die er mit dir schreibt? Oder ist es doch immer noch irgendwie deine History? Jakobus sagt, für einen Christen haben alle Dinge deines Lebens einen Sinn, denn du bist in der Hand Gottes und Gott will all diese Schwierigkeiten benutzen, um etwas aus dir zu machen. Versuchungen sind eine Möglichkeit der Bewährung, lesen wir hier im Text, und die bewirkt standhaftes Ausharren. Und dieses Ausharren hat ein Ziel, nämlich vollkommen und vollständig zu werden. Und vollkommen bedeutet hier nicht perfekt, sondern es bedeutet eher reif und stabil. Es geht Gott um deinen Charakter und nicht zuerst um dein Wohlbefinden. Charles Kettering, das war ein Industrieller, der hat gesagt, Probleme sind der Preis des Fortschritts. Bringen Sie mir bitte nur Probleme, gute Nachricht, schwächen mich. Wofür sollen Anfechtungen in meinem Leben gut sein? Würdet ihr da spontan irgendwo Antworten geben wollen können? Training. Bitte? Training. Training, wofür? Training, dass der Glaube fester wird. Geduld, das steht ja in der Liste gleich an zweiter Stelle. Dass wir uns näher an Gott halten, genau. Also Anfechtungen bringen mich eigentlich Gott näher. Kommt darauf an, wo ich stehe. Ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt. Angenommen, das Mikro ist Gott. Und dieser Finger, das bin ich. Und jetzt kommt ein großes, faustdickes Problem in mein Leben. Kommt es darauf an, wo ich stehe. Wenn ich hier stehe und das Problem ist hier, dann wird mich das Problem von Gott wegdrücken. Wenn ich diese Stellung einnehme und das Problem ist hier, ist es ja das gleiche Problem. Gell? Dann kann es sein, dass es mich näher zu Gott bringt. Und dieses Ziel hat der Herr mit uns. Oft kommen Menschen erst zum Glauben, wenn ihnen irgendwas Schlimmes passiert, nach einem Unfall oder bei uns der Markus Blitz erlebt ja einen Burnout, einen ganz radikalen Burnout, dass er überhaupt nicht mehr arbeiten konnte und dadurch kam er zum Glauben. Als zweites bekomme ich durch eine Anfechtung eine realistische Selbsteinschätzung. Wenn du als Schüler in Mathe nie eine Prüfung schreibst, dann denkst du wahrscheinlich, ja, ich bin ein Mathe-Genie. Und dann kommt die erste Prüfung und du kriegst eine glatte 5. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die meiste Reaktion, die geht dann so, ach, dieser Lehrer, der ist sowas von ungerecht. Der peilt ja überhaupt nicht. Und die zweite Reaktion ist, ah, so schaut es aus mit meinen Mathe-Kenntnissen. Vielleicht sollte ich auch mal lernen. Man bekommt eine realistische Selbsteinschätzung. Es ist nicht das Normale in meinem Leben, wenn alles rosig läuft. Eine andere Sache ist, es wird die Echtheit deines Glaubens getestet. Wirst du jetzt durch diese Anfechtung bitter? Lässt du dich hängen? Gehst du nimmer in die Zusammenkünfte, in die Versammlung? Oder sagst du jetzt erst recht? Und das, was der Herbert gesagt hat, dein Glaube wird dadurch stabiler. Es ist ein Training. Eine Pflanze, die Stürme aushalten muss, die wird ihre Wurzeln tiefer in die Erde graben. Und sie wird den nächsten stärkeren Sturm dann auch aushalten. Aber der Jakobus geht noch weiter. Er sagt, all diese Dinge, die dich stressen und die dich bedrücken wollen, die sind ein Indiz dafür, dass Gott an dir arbeitet. Wohin gipfelt diese Arbeit? Und dieses Leben, das du hier hast, mit schweren Prüfungen, ist Gottes Ausbildungsprogramm für die Ewigkeit. Und für diese Ausbildung bekommst du mal ein Diplom. Das haben wir gelesen in Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn du vielleicht sagst, ich habe im ganzen Leben nie eine gescheite Ausbildung bekommen, dann wird der Jakobus sagen, doch, du steckst mittendrin. Du steckst in der besten Ausbildung deines Lebens. Und es ist eine Ausbildung für die Ewigkeit. Und deshalb freu dich über diese gute Ausbildung, nicht über deine Umstände. Merkst du, dass der himmlische Vater an dir arbeitet? Ich glaube, keiner von uns wird das irgendwie so merken, oder? Wir leben einfach in unserem Trotz oder hin. Aber er arbeitet an dir. Und dahin soll sich deine Sicht verändern. Es geht nicht darum, dass du sagst, dass Schwierigkeiten schön sind, sondern dass du verstehst, dass in allem, was du erlebst, dass du darin Gottes Handschrift lesen kannst und sagen kannst, bei mir ist der Meister am Werk. Der beste Ausbilder und der größte Meister, den es gibt im ganzen Universum. Ich habe jetzt leider das Video nicht mehr gefunden, aber es gibt echt hat mal ein super Video gegeben von einem Frauenhauskreis und wie die das Thema da behandelt haben. Und ich werde es jetzt einfach so erzählen. Die sind bei ihrer Frauenstunde zu Malachi 3, Vers 3 gekommen. Und da heißt es, und er wird da sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und Silber. Und über diesen Vers haben die Frauen dann lange gerätselt und sich ausgetauscht. Und sie haben sich gefragt, was lernen wir hier über den Charakter Gottes? Und eine der Frauen hat dann vorgeschlagen, du, ich besuche nächste Woche einen Silberschmied. Ich melde mich einfach an und will dem bei der Arbeit zuschauen. Und dann war sie dort bei dem Silberschmied und der hat nicht gewusst, warum sie eigentlich da ist. Und dann zeigt der Film, wie der Silberschmied arbeitet und die beiden währenddessen miteinander im Gespräch sind. Und erklärt, dass beim Veredeln des Silbers es nötig ist, das Stück genau in die Mitte des Feuers zu halten, dort, wo das Feuer am heißesten ist. Und wo die Flammen am heißesten sind, nur dort schmilzt die Hitze dann das Silber weg. Oder das schmilzt das Silber rein, die Unreinheiten weg. Und die Frau denkt dabei an Gott, wie er uns manchmal in so heiße Flammen hält. Und dann denkt sie wieder an den Bibelvers, dass er selber wie ein Schmied und ein Veredler von Silber da sitzt und lange wartet. Und sie fragt jetzt den Silberschmied, ist es wirklich so, dass er die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen muss, während das Silber gereinigt wird? Und der Schmied sagt, ja, ich muss nicht nur da sitzen und das Silber halten, sondern ich muss die ganze Zeit meine Augen genau auf das Silber richten. Und wenn ich das Silber auch nur einen Augenblick zu lange in der Flamme halte, ist alles zerstört. Und da wird die Frau für einen Moment ganz still. Und dann fragt sie den Schmied, wie weißt du denn, dass das Silber völlig veredelt ist? Und der Mann schaut sie an und fängt an zu lachen und sagt, oh, das ist das Einfachste von allem. Das weiß ich dann, wenn sich mein Gesicht darin spiegelt. Bei mir ist der Meister am Werk. Und diese Perspektive können nur Menschen haben, die Gott kennen. Mit welchem Ziel ist der Meister am Werk? Jakobus sagt, um dich vollkommen und vollständig zu machen. Er möchte dich verändern in sein Ebenbild. Wir haben oft das Gefühl, wenn wir mal vor Gott stehen und irgendwie vor ihm im Gericht sind, im Lobpreisgericht, dass wir dann einen Zettel rausholen, einen Notizzettel, den haben wir ja nicht mitnehmen können, aber den haben wir oben neu geschrieben. Und dann steht alles drauf, was wir gemacht haben. Ich habe so und so viele Bibelstunden gehalten, ich war jeden Sonntag im Gottesdienst, nur da und dort ist ausgefallen. Ich habe so und so viele Menschen zum Glauben führen dürfen, ich habe so und so viele Bibeln verteilt. Und ich glaube, dass in dem Moment Gott das wenig interessiert. Gott zieht einen Spiegel raus und hält ihn dir vor die Nase und fragt, trägst du das Ebenbild meines Sohnes? Bei mir ist der Meister am Werk. Das bedeutet jetzt nicht, dass du sündlos werden kannst, noch nicht. Das bedeutet auch nicht, dass irgendwann im Leben deine Prüfungen aufhören, noch nicht. Aber es bedeutet, dass ich mich völlig in der Hand Gottes weiß, und dass ich nicht gleich wie ein Baby bei dem kleinsten Bedürfnis und bei dem kleinsten Wehwehchen zum Schreien anfange. Weil ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Und er schaut mich an. Auch wenn ich ihn gar nicht anschaue. Ich bin beeindruckt von der Liedermacherin Fanny Crosby. Es gibt noch viele zig andere Beispiele aus der Kirchengeschichte. Sie wurde im Alter von 6 Wochen wegen einer Augenentzündung ärztlich falsch behandelt und wurde daraufhin blind. Und mit acht Jahren hat sie folgendes Zitat geschrieben. Oh, wie glücklich darf ich sein, auch wenn ich nicht sehen kann. Ich habe mich entschlossen, dass ich in dieser Welt zufrieden bin. Wie viele Segnungen darf ich genießen, die andere nicht haben? Weinen und seufzen, weil ich blind bin, kann und will ich nicht. 8 es für lauter Freude, werde zum Führer inmitten deiner Versuchungen. Schau nochmal, was der Jakobus am Ende von diesem Prozess schreibt. Er sagt, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und jetzt kommt der Hammer irgendwie, und es euch an nichts mangelt. Menschlich gesehen empfinden wir es gerade andersrum, oder? Ich sage, eine Prüfung ist eine Situation, wo ich etwas verliere. Eine Situation, die mir zeigt, dass mir etwas fehlt. Die Fanny Crosby jetzt sagen können, mir fehlt das Augenlicht. Ich kann nicht wie viele Millionen andere Menschen sehen. Ich sehe nur schwarz. Oder du hast die Versuchung, auf unerlaubte Weise zu Geld zu kommen und du gibst der Versuchung nach und hast dadurch vielleicht ein paar hunderttausend Euro auf deinem Bankkonto. Wenn du der Versuchung nicht nachgibst, dann fehlt dir dieses Geld, oder? Aber du bekommst einen anderen Wert dafür. Oder wenn du als junger Mann eine sexuelle Versuchung hast und du könntest mit einem netten Mädel ins Bett gehen und das Mädel will es auch, aber weil du glaubst, machst du es nicht, dann verlierst du etwas, nämlich sexuelle Erfüllung, die du dir im Moment wünschst. Aber du bekommst was anderes dafür. Oder wenn du plötzlich krank wirst. Das ist für dich eine schwere Prüfung. Und was du verlierst, ist Gesundheit und Sicherheit. Wenn du jetzt in rechter Weise durch diese Prüfung durchgehst, dann bekommst du dafür etwas Besseres als Gesundheit. Und von daher stimmt der Vers nicht, Gesundheit ist alles oder das ist das Wichtigste. Merkt ihr, bei den Prüfungen des Lebens geht es um einen Austausch von Werten. Du verlierst etwas, du verzichtest auf etwas oder Gott nimmt dir etwas. Aber nie so zur Gaudi, sondern weil er dir dafür etwas Besseres geben will. Was du jetzt noch nicht greifen kannst oder nicht identifizieren kannst. Aber später wirst du einmal. Damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du in deinem Leben immer etwas abgeben, weil du weißt, dass du dafür auf alle Fälle was Besseres bekommst. Mit dem Ziel, dass du keinen Mangel verspürst. Die Fanny Crosby hat gesagt, ich bin blind, aber ich verspüre keinen Mangel. Ich habe mich entschieden, zufrieden zu sein. Einer hat mal gesagt, der einzig akzeptable Weg aus den Prüfungen heraus ist der Weg durch die Prüfungen durch. Vielleicht denkst du jetzt, ja, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt vielleicht ja, aber dann kommt die nächste Prüfung, die nächste Anfechtung und dann stehen wir wieder da und schreien, ich verstehe es einfach nicht. Warum muss mir das jetzt schon wieder passieren? Und das weiß der Jakobus auch und deswegen kommt er jetzt noch zu Vers 5. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt und sie wird ihm gegeben werden. Also wenn du heute eine Schwierigkeit bekommst, dann ist dein erstes Gebet immer, bin ich garantiert, als ich jetzt die letzten Wochen meine Befunde hatte, mein Gebet war, sofort, Herr, nimm mir das weg. Das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Das ist wie ein Reflex. Und vielleicht erhört der Herr Jesus dein Gebet auch gleich, indem er dir das Problem wegnimmt. Aber wenn er es nicht tut, dann fang nicht an, bitter zu werden. Sondern fang an zu beten, wie hier der Jakobus es empfiehlt in Vers 5. Wenn aber dir Weisheit mangelt, so erbitte sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Dann kannst du beten, Herr Jesus, ich steige da jetzt echt nicht durch. Irgendwie ist mein ganzes Leben durcheinander. Aber vielleicht hast du ja was Besseres, was du mir geben möchtest, was ich aber jetzt noch gar nicht sehen kann. Ich bin auch für einen Tausch bereit. Vielleicht noch ein Gedanken aus dem Hauskreis, den wir vor ein paar Tagen hatten. Ihr predigt ja, da wie immer noch, das Markus-Evangelium. Und wir waren da in Markus 9 und Markus arbeitet viel mit Kontrasten und Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung und auf dem Berg der Verklärung geht es um eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn. Jesus wird verklärt und der Himmel geht auf und der Vater spricht, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Und währenddessen zur gleichen Zeit spielt unten im Tal, gibt es auch eine Geschichte von einem Vater mit einem Sohn. Aber dieser Vater kann nicht sagen, das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören, weil dieser Sohn hat einen taubstummen Geist. Und jetzt will dieser Vater seinen besessenen Sohn zu Jesus bringen und Jesus ist nicht da. Und dann bringt er ihn zu seinen Jüngern und die Jünger versagen. Und sie können ihn nicht heilen. Und dann ist Jesus da. Und er reagiert ein bisschen gereizt, er antwortet und sagt, oder ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Und dann bringen sie den Vater mit dem Sohn zu ihm und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zehrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und zugleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Warum stellt Jesus dem Vater die Frage, wie lange geht es schon mit ihm? Wie lange geht es schon so mit ihm? Braucht Jesus die Information irgendwie? Was macht der Vater daraufhin? Er hätte einfach nur sagen können, ja, seit seiner Kindheit an geht es schon so. Aber der Vater erzählt weiter. Der Lukas sagt, er ist mondsüchtig. Nachts tut er schlafwandeln. Und der Dämon versucht, ihn ins Feuer zu schmeißen und ins Wasser. Wie oft haben wir ihn da rausgezogen? Und der Vater reflektiert nochmal die ganze Geschichte und er darf sich von seiner Seele reden. Und ich glaube, Jesus will, dass er kapiert, du kommst jetzt nicht zu einem Wunderheiler, sondern du kommst zu einem Seelsorger. Und der Mann sagt, wenn du etwas kannst, kannst du ihn heilen? Und Jesus sagt, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und dann schreit der Mann, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, in dem Moment schnackelt es bei dem Mann, dass es dem Herrn Jesus gar nicht so sehr um sein Anliegen geht, sondern mehr um ihn. Er selber ist ein Gebetsanliegen. Und Jesus hat das Ziel, seinen Glauben zu stärken. Ich selber bin ja sein Anliegen. Also wir bringen immer brav in unseren Gebetsstunden, wir bringen unsere Anliegen. Und bei mir ist es so oft, dass ich so routinemäßig meine Anliegen vor dem Herrn bringe und sie und dann so eins nach dem anderen und für die verfolgten Geschwister und für meine Nachbarin und jetzt beim Sommerfest waren wieder Gäste da. Herr, segne sie, hilf ihnen. Könnte sein, dass der Herr sagt, was sollen mir deine Anliegen, mir geht es um dich. Fang vielleicht dein Gebet erstmal so an, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und während du für andere betest und für ihre Anliegen, möchte der Herr deine Persönlichkeit verändern, dich selber verändern und deinen Glauben stärken. Und du sollst merken, bei mir, wenn ich bete, geht es ja nicht nur um meine Anliegen, sondern es geht dem Herrn auch um mich. Und das durfte dieser Mann begreifen mit seinem besessenen Sohn. Also ich merke, wenn ich bete, dann stehe ich selber dem Herrn oft im Weg. Aufgrund meiner Routine, aufgrund von dem, weil ich Sachen einfach eingeübt habe und gar nicht mehr reflektiere, wie schaut es denn mit meinem eigenen Glauben gegenüber dem Herrn aus? Der Herr interessiert sich nicht zuerst für deine Anliegen, sondern sogar während du für anderen betest, will er deinen Glauben stärken und deinen Charakter verändern. Dem Herrn Jesus ist es um dich. Die anderen Verse in Jakobus gehe ich jetzt nicht mehr näher ein. Vielleicht nur so viel. In den Versen 6 bis 8 sagt er, wir dürfen um diese Weisheit bitten, voller Vertrauen, ohne Zweifel. Da meint er nicht irgendwie Zweifel, die ich bekomme aufgrund vom Wort Gottes lesen. Das verstehe ich nicht und das kann ich nicht einordnen. Oder ich habe vielleicht noch nicht so die Heilsgewissheit, sondern es geht mehr um Zweifel gegenüber diesem souveränen Herrn. Und dann in Vers 9 bis 11 bringt Jakobus jetzt zwei Beispiele von einer Anfechtung. In Vers 9, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Also es geht um einen Armen und seine Anfechtung ist wahrscheinlich Neid und Groll wegen seiner Niedrigkeit. Dann spricht er im nächsten Vers von einem Reichen und seine Prüfung ist wahrscheinlich die, dass er sich was einbildet auf seinen Reichtum. Und die Hilfe, die ihnen Gottes Wort, die ihnen der Jakobus hier mitgibt, ist, dass sie beide ihre Perspektive ändern müssen. Von der Naheinstellung müssen sie ihre Kamera, ihre Lebenskamera auf unendlich stellen, auf die Ewigkeit. Und die Ewigkeit mit einbeziehen. Und dann sagt er dem Armen, hey, du wirst einmal einer der Reichen sein im Reich Gottes. Und dem Reichen sagt er, pass auf, dein Reichtum verblüht wie eine Blume auf dem Feld. Nimm eine andere Perspektive ein. Sie sollen den Fokus ihrer Kamera auf unendlich stellen, auf die Ewigkeit und es wird ihnen helfen, das Leben hier auf der Erde anders zu beurteilen. Ein Hammervers steht in Prediger 3, Vers 14. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Kannst du das glauben, dass Gott, dass alles, was Gott hier mit dir in dieser vergänglichen Welt tut, dass das für die Ewigkeit ist? Dass deine Anfechtung, dass dein Job, den du verloren hast, dass deine Krankheit, dass deine Kinder, die irgendwie eigene Wege gehen, dass das irgendwie für die Ewigkeit ist? Kannst du so weit denken? Du wirst wegen keiner Situation in diesem Leben einmal im Himmel zum Herrn gehen und sagen, also Herr, jetzt musst du schon mal sagen, das was damals war im Jahr 2024, das hättest du dir sparen können. Das wird niemals der Fall sein. Und Vers 12 spricht eben dann abschließend von der Ewigkeit. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und dort werden die Gläubigen besonders belohnt werden, die es gelernt haben, Prüfungen zu erdulden. Die auf der Erde schon gelernt haben, den Fokus auf die Ewigkeit zu setzen. Und nicht nur auf die kurze Zeitspanne hier. Das ist eine harte Ausbildung, finde ich, oder? Aber ich bin so froh, dass wir da drin stecken. Und dass uns der Herr das zutraut und dass er das macht. Weil er gute Absichten mit uns hat. Amen.